Napoleon Teil 3 oder die Grande Armee und ihre Überreste, und die geht's heute, nämlich um Knochen, um Uniformreste, um Läuse-DNA, um Pferdekadaver. Denn jetzt im 21. Jahrhundert beginnen Archäologen, Forensiker und Anthropologen, Napoleons Russlandfeldzug buchstäblich auszugraben. Und plötzlich wird aus der Geschichte wieder ein realer menschlicher Albtraum.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Willkommen zu Teil 3 von Napoleon Grande Armee und dem großen Debakel. Und hallo Martina Winkelhofer.
Servus. Hallo.
Jahrhundertelang war der Russlandfeldzug ja vor allem eine Geschichte aus Memoiren, Gemälden und Legenden. Im dritten Teil unserer Miniserie springen wir von 1812 ins Jahr 2001. Denn knapp 200 Jahre nach dem Russlandfeldzug gibt es spektakuläre neue Erkenntnisse aus Archäologie, Forensik und Anthropologie. Die bedeutendste archäologische Entdeckung stammt aus Vilnius.
Ja, weil dort hat man bei Bauarbeiten Massengräber mit den Überresten von Napoleonsoldaten entdeckt. Diese Massengräber bei Vilnius befinden sich entlang der damaligen Rückzugsroute der französischen Armee aus Russland. Archäologen fanden dort die Skelette von etwa 2000 bis 3000 Soldaten des Russlandfeldzugs. Und diese Skelette und auch die Umgebung werden bis heute regelmäßig wissenschaftlich untersucht.
Also praktisch Massengräber sind direkt unter dem modernen Vilnius. Die Skelette lagen dort wirklich jahrhundertelang direkt unter der modernen Stadt. Menschen liefen dort tagtäglich ahnungslos darüber hinweg.
Erste Bauarbeiten haben sichtbar gemacht, dass eben unter Vilnius immer noch tausende Tote von diesem Feldzug lagen. Und da gibt es so viel zu erzählen. Also lass uns von außen beginnen, wie bei einer Zwiebelschale. Diese Skelette befanden sich vollständig bekleidet im Grab. Also Archäologen fanden deshalb noch Lederreste von Schuhen, Uniformfragmente, Stoffreste, Gürtel, Knöpfe, Patronentaschen. Ich finde das super eindrucksvoll. Und man erkennt bei den Soldaten teilweise noch an den Uniformknöpfen mit den napoleonischen Regimentsnummern und dem napoleonischen Adler, wo die zuzuordnen waren.
Ich finde es interessant, dass sie wirklich in Gräbern gelegen haben, oder waren das so Massengräber, weil viel Zeit zum Begraben
ja, gehabt haben. Ja, sie Loch ausgehoben, so musst du das eher vorstellen.
Denke ich auch, ja. Manche Skelette lagen sogar verdreht übereinander, teilweise mehrere Schichten tief. In Vilnius starben damals so viele Menschen gleichzeitig, dass die Stadt mit den Toten völlig überfordert war. Was erzählen die forensischen Untersuchungen denn?
Sehr viel, aber lass uns der Reihe nach vorgehen und lass uns vor allem das immer mit den historischen Quellen vergleichen, weil dann wird es besonders spannend. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, die Grande Armee war multinational. Und DNA- und Isotopenanalysen belegen genau das. Die Männer, die gefunden wurden unter Vilnius, kamen auch tatsächlich aus vielen Regionen Europas. Also nicht nur Franzosen waren sie. Man fand Hinweise auf Menschen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und den Niederlanden. Und damit ist auch von dieser Seite belegt, ganz Europa ist damals mit Napoleon nach Russland marschiert und auch leider dort gestorben.
Die anthropologischen Untersuchungen liefern unglaublich konkrete Einblicke in den Alltag der Soldaten.
Ja, weil die Anthropologen auch die Zähne untersucht haben und sie haben zusätzlich in den menschlichen Überresten Hinweise gefunden auf jahrelange Mangelernährung, auf Stress und vor allem auf schlechte Ernährung bereits in der Kindheit. Viele dieser Skelette hatten vermutlich schon körperliche Schäden, bevor der Feldzug überhaupt erst begonnen hat. Und das lässt wiederum den Schluss zu, dass viele Soldaten der Grande Armee selbst aus bitterarmen Verhältnissen stammten. Die Skelette zeigen, dass viele der Männer körperlich deutlich kleiner und schmächtiger waren als moderne Menschen. Und das alles sind natürlich Hinweise auf Unterernährung und auf schwere Mangelernährung. Das heißt, nicht nur Elite-Soldaten waren da unterwegs, sondern vor allem junge Männer aus armen Verhältnissen aus ganz Europa, die halt die Schäden ihrer Kindheit bereits in sich trugen, also in den Knochen trugen. Und was halt sehr, sehr erschütternd ist, das konnte man wirklich genau bestimmen, ganz viele Tote waren außergewöhnlich jung. Die meisten Männer in diesen Gräbern waren Anfang 20.
Die Archäologen konnten auch den unterschiedlichen Rang der Soldaten anhand der Überreste zuordnen.
Unter diesen Skeletten fanden Forscher eben nicht nur die Reste von einfachen Soldaten, sondern auch von höherrangigen. Manche Tote trugen noch Reste von besonders hochwertigen Uniformen mit vergoldeten Knöpfen. Man fand auch Offiziersstiefel oder die Reste davon. Man konnte eruieren, dass es sich um feinere Stoffe gehandelt hat. Das heißt, dass selbst Angehörige von Napoleons Offizierskorps damals einfach wirklich in dieselben Massengräber geworfen wurden wie die einfachen Infanteristen. Und ich meine, was man natürlich da ganz deutlich rauslesen kann, beim Russlandfeldzug hat es am Ende überhaupt keinen Unterschied mehr gemacht, ob man General war oder Rekrut.
Einzelne Tote dieses Feldzugs bekam man sogar mehr als 200 Jahre nach dem Feldzug wieder ihren Namen zurück.
Das ist wirklich super spannend. 2019 haben französische und russische Archäologen nahe Smolensk die sterblichen Überreste von einem Lieblingsgeneral von Napoleon gefunden. Sie waren sich noch nicht ganz sicher, aber sie glauben, es handelte sich um den General Etienne Güder. Wie sie den jetzt identifiziert haben, war unglaublich. Das ist so spannend, weil jetzt plötzlich aus einem anonymen Skelett wieder ein Mensch wird, dessen Geschichte rekonstruiert werden kann. Also, dieser Güder war, wie gesagt, einer von Napoleons engsten Generälen. Er war bereits mit ihm auf der Militärschule. Er war Teil der Elite der Grande Armée, ist mit dieser nach Russland gezogen und dort verschwunden. Die historischen Quellen haben berichtet, dass eine russische Kanonenkugel in der Nähe Güders eingeschlagen ist, ihm das Bein zertrümmert hat. Die Ärzte haben ihm noch vor Ort das Bein abgenommen. Jetzt muss man sich wieder vorstellen, um diese ganze Grausigkeit, ja, ohne moderne Medizin, ohne Antibiotika. Es hat sich natürlich ein Wundbrand entwickelt, wie meistens in dem Fall, und wenige Tage später ist Güder verstorben. Und genau dieses Detail fanden Archäologen an einem bestimmten Skelett wieder. Ein Skelett ohne linkes Bein, mit massiven Verletzungen, und genau an der Stelle, von der die historischen Quellen gesprochen haben, wo Güder bestattet wurde. Man hat jetzt alles überprüft, was man überprüfen konnte. Alter und Körpergröße stimmten überein. Die Uniformreste haben belegt, dass es sich um einen General gehandelt hat. Die historischen Berichte wurden akribisch abgeklopft und man hat sogar DNA-Vergleiche mit Nachfahren durchgeführt. Das heißt, diese Identifikation klingt wirklich fast schon wie moderne True Crime Forensik. Die Forscher haben dazu Familiengräber in Frankreich geöffnet, die mitochondriale DNA verglichen. Das heißt, die arbeiteten wirklich mit kriminaltechnischen Methoden und konnten feststellen, es war General Güder. Was man vielleicht noch wissen sollte, nach Güders Tod hat Napoleon seinen Körper in Smolensk begraben lassen, aber sein Herz entnommen. Dieses Herz wurde dann später nach Paris gebracht und separat bestattet. Interessant zu wissen ist auch, diese Überreste sind unter einem modernen Park gefunden worden, und zwar direkt unter einer ehemaligen Tanzfläche in Smolensk. Das heißt, die Menschen haben ahnungslos über dem Grab eines von Napoleons wichtigsten Generälen getanzt. Aber einfach, dass man das rekonstruieren konnte, dass die historischen Quellen so gut waren, dass man danach wirklich feststellen konnte, das war dieser Mann, der wurde dort bestattet, ist eigentlich unglaublich.
Ja, super Leistung, sowohl von den historischen Quellen als auch von der DNA-Analyse. Manche Skelette zeigen kaum Kampfverletzungen. Viele Tote hatten keine Säbelhiebe, keine Schussverletzungen, keine typischen Kampfspuren. Aber dafür haben viele Skelette massive Zeichen von Unterernährung und körperlicher Erschöpfung gezeigt. Forscher fanden Stressspuren an den Knochen und extreme körperliche Belastung. Woran liegt's?
Ja, das spricht eben alles dafür, dass die meisten nicht im Gefecht gestorben sind, sondern eben an Hunger, an den Krankheiten, an Unterkühlung und vor allem an völliger Erschöpfung. Ich meine, dieser Feldzug war ja jetzt wirklich weniger ein klassischer Krieg. Das war, ja, wie kann man das sagen, ein gigantischer Zusammenbruch von menschlichen Körpern unter unglaublich dramatischen Bedingungen.
Diese anthropologischen Untersuchungen liefern auch unglaublich konkrete Einblicke in den Alltag der Soldaten.
Ja, weil diese Forscher fanden außerdem zuhauf deformierte Wirbelsäulen, massive Abnutzung der Gelenke, Schäden an Knien und Schultern. Und das passt natürlich zu diesen ganzen Beschreibungen von endlosen Märschen, extrem schwerem Gepäck, Hunger, Kälte, schlechter Versorgung. Man muss sich vorstellen, diese Soldaten sind tausende Kilometer marschiert, immer unter Druck, und deren Knochen erzählen das halt heute noch.
Ja, was ich sehr spannend finde, die Forscher haben historische Wetterdaten mit den Funden verglichen und sind zum Schluss gekommen, der Rückzug durch Litauen im Dezember 1812 muss geradezu apokalyptisch gewesen sein. Temperaturen von unter minus 30 Grad, Soldaten ohne Winterkleidung, mit offenen Wunden und hungrig.
Ja, und vor allem Zeitzeugen haben damals völlig surreale Bilder beschrieben, die aber natürlich Sinn machen, wenn man sich einfach nur die Wettersituation vorstellt. Da gibt es Beschreibungen von französischen Eliteoffizieren, die in russischen Pelzmänteln marschiert sind. Soldaten haben sich Teppiche um die Schultern gebunden. Andere wurden gesehen mit Frauenstiefel oder mit Stoffresten aus geplünderten Häusern. Das heißt, diese Männer haben einfach alles zusammengekratzt an wärmender Kleidung, was sie irgendwie kriegen konnten. Und was man jetzt auch eben zusammenfassen muss, diese Grande Armee hat nicht mehr ausgesehen wie die modernste Armee Europas, sondern einfach wie die bedauernswerteste.
Solange es noch ging, verbrannten die Soldaten buchstäblich alles, was sie auf dem Rückzug finden konnten, für ein Feuer, aus dem sie Wärme beziehen konnten. Was war das alles?
Genau, also sie haben verbrannt Wagenräder, Musikinstrumente, die sie gefunden haben, Möbel, Bücher, Teile vom Kircheninventar, einfach nur um einige Stunden länger zu überleben. Alles Brennbare wurde verwendet.
Die Anthropologen bestätigen, was damalige Ärzte auch erzählt haben. Viele Soldaten verloren durch die Kälte Finger, Nasen und Ohren.
Die Ärzte haben damals Männer beschrieben, deren Finger schwarz wurden und einfach abstarben. Die Männer haben Zehen, Nasen, Ohren verloren. Anthropologen finden heute noch an manchen Knochen Hinweise auf massive Kälteschäden und auf Entzündungen. Was Zeitzeugen damals auch berichtet haben, die Soldaten sind zum Teil im Sitzen erfroren, angelehnt an einen Wagen mit Gewehren in der Hand, also manchmal richtig scheinbar schlafend. Andere Überlebende haben wieder berichtet, dass man am Morgen oft nicht genau erkannt hat, wer tot war. Also die Männer saßen immer noch am Lagerfeuer, regungslos, halt schon tot. Manche sind eben sitzend erfroren, andere so scheinbar schlafend. Und erst wenn man sie berührt hat, so entnimmt man diesen Berichten, hat man gemerkt, wow, der ist jetzt auch schon in der Nacht erfroren. Also allein immer dieses Nicht-Wissen, was am nächsten Morgen ist, muss so bedrückend gewesen sein.
Lass uns über ein spannendes Detail reden, das bei diesen Untersuchungen herauskam, nämlich Läuse-DNA. Forscher fanden in Kleidungsresten und Bodenproben Hinweise auf Kleiderläuse. Und genau diese Läuse übertragen Typhus.
Ja, ich meine, wir wissen heute, dass nicht der Frost allein die Armee von Napoleon zerstört hat, sondern eben auch Seuchen. Wir haben ja in der vorigen Folge schon beschrieben, dass sehr viele Soldaten schon krank waren, bevor der große Winter kam. Was wir aber seit der Läuse-DNA wissen, dass es nicht nur die Ruhr war, sondern eben auch Typhus, der die Grande Armée so dezimiert hat.
Weil du ja in Teil 2 über die Bedeutung der Pferde in der damaligen Kriegsführung als Zugtiere gesprochen hast, in den neueren Grabungen fand man ja nicht nur Menschenreste, sondern auch zahlreiche Pferdeknochen. Und manche Fundorte zeigen regelrecht Straßen des Zusammenbruchs mit Pferdekadavern und zurückgelassenen Wagen und zersplitterter Ausrüstung.
Also heute weiß man, dass der Zusammenbruch der Pferdeversorgung wahrscheinlich einer der entscheidenden Gründe für Napoleons Niederlage war. Nicht nur natürlich, aber dass das ein wirklich entscheidender Punkt war. Ohne Pferde gibt es ja keine Artillerie, keine Versorgung, keine Mobilität, keine Evakuierung von Verwundeten zum Beispiel. Und diese Pferdeskelette machen diese Katastrophe jetzt, soll ich sagen, physisch noch greifbarer. Und genau deshalb sind auch diese Tierfunde für Historiker heute so bedeutend, weil man zum ersten Mal den Untergang der Grande Armée nicht nur lesen kann, sondern eben auch biologisch, archäologisch nachvollziehen kann.
Ein weiteres spannendes Detail: An manchen Pferdeknochen fanden Forscher Schnittspuren.
Ich meine, das ist jetzt wirklich gruselig und macht eigentlich auch unendlich traurig, wenn man sich jetzt vorstellt, wie es zu diesen Verletzungen kommt. Die Schnittspuren an dem Pferdeknochen belegen, was Überlebende erzählt hatten, nämlich die hungrigen Soldaten haben die toten Pferde gegessen. Sie haben die toten Pferde zerlegt, direkt am Straßenrand. Sie haben dieses Fleisch halb roh oder gefroren gegessen. Aus Memoiren weiß man auch, dass dort, wo überhaupt noch ein Feuer gemacht werden konnte, man Pferdefleisch über kleinen Feuern gebraten hat, gewürzt mit Schießpulver. Salz gab es ja schon lange nicht mehr.
Aber wie schmeckt Schießpulver?
Ich habe keine Ahnung, aber offenbar macht es irgendwas. Und diese furchtbaren Details, ich meine, die erweitern die ganze Dramatik natürlich nur. Ich meine, Soldaten haben Lederstücke angeblich gekocht. Sie haben verbrannte Sattelteile gegessen, um irgendwie etwas Warmes für ihren Magen zu bekommen.
Moderne Archäologen können so heute teilweise kilometerweise nachvollziehen, wo Napoleons Armee langsam zerfiel. Was die historischen Quellen noch immer beschreiben, ist der Geruch der Grande Armée. Und der ist brutal, liefert aber die richtigen Bilder, die man im Kopf haben muss, um Napoleons Russlandfeldzug richtig einzuordnen. Nicht heroisch, sondern dramatisch.
Ich meine, das muss schon sehr ungewöhnlich gewesen sein. Ich meine, wenn du dir vorstellst, der Geruch von verwesenden Pferden, Rauch, nasse Kleidung, Krankheit, ungewaschene, verletzte Körper, offene Wunden. Ich meine, entlang der Straßen lagen tote Menschen, tote Pferde, zerbrochene Wagen, eben zurückgelassene Kanonen. Und wenn man darüber nachdenkt, solche Beschreibungen gibt es ja auch von den Söldnerheeren im Dreißigjährigen Krieg. Damals haben die Menschen, die Truppen, den Tross schon gerochen, wie man gesagt haben, bevor sie sich genährt haben. Und jetzt wird das bei der Grande Armee noch brutaler, allein schon wegen der Menge dieser Soldaten. Und man kann es wirklich nicht anders sagen, diese Straßenzüge nach Westen, die wurden zu einem wirklich gigantischen Todeskorridor mit wirklich allen Bestandteilen, Tod, Schmerzen, Elend und eben auch dieser Geruch. Die Überlebenden haben auch beschrieben, dass über den Straßen Richtung Westen ständig schwarze Vogelschwärme gekreist haben. Krähen, andere Aasvögel sind der Grande Armee tagelang gefolgt. Und die Tiere haben offenbar schon längst gewusst, dass entlang dieser Straßen täglich neue Tote liegen würden. Und jetzt kommt natürlich auch dieser große psychologische Effekt bei den Letzten, die es noch so weit geschafft haben. Viele haben berichtet, dass die Grande Armee irgendwann aufgehört hat, wie eine Armee zu wirken. Das waren nur mehr Menschen, die schweigend nebeneinander hergegangen sind, die kaum noch reagiert haben, die apathisch ins Leere geblickt haben. Manche sind beim Gehen immer wieder eingeschlafen, haben sich kurz in den Schnee gesetzt, sind dann natürlich nie wieder aufgestanden, weil sie erfroren sind. Also das sind schon sehr dramatische Bilder. Und noch einmal, die historischen Quellen wurden bestätigt durch diese ganzen anthropologischen Untersuchungen.
Ja, ich glaube, das Stichwort gigantischer Todeskorridor ist eine gute Zusammenfassung. Mehr als 200 Jahre lang hat man die Geschichte vom Russlandfeldzug vor allem als Geschichte großer Feldherren, brennender Städte und militärischer Niederlagen geschildert. Doch moderne Forensik hat den Blick auf diese Katastrophe völlig verändert. Denn der Russlandfeldzug war nicht nur Napoleons größte militärische Niederlage, es war vor allem eine humanitäre Katastrophe. Und vielleicht liegt genau darin die eigentlich historische Wucht dieses Feldzugs. Man kann ihn heute nicht mehr nur nachlesen, man kann ihn jetzt auch biologisch rekonstruieren, wie wir gehört haben, nämlich Knochen für Knochen. Liebe Martina, danke für die Recherche.
Gerne, das war auch für mich spannend, mich dem Thema wieder mal zu widmen, und es war eigentlich auch sehr bedrückend.
Ja, vor allem wie moderne Forensik auch in der Geschichtsschreibung eine Rolle spielt. Das war auch für mich auch was Neues. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Und falls du ein paar Sekunden übrig hast, eine Bewertung hilft uns enorm weiter und natürlich auch ein Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.